Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Alle Wege führten mich zu Dafa. Ein Beitrag zum Weltfalun Dafa-Tag 2024. Im August 2023, etwa einen Monat vor meinem 26. Geburtstag, habe ich das Fa erhalten. Wenn ich mich an die ersten Monate meiner Kultivierung zurückerinnere, kann ich deutlich sehen, wie alles in meinem Leben so arrangiert wurde, dass ich das Fa erhalten konnte. Dafür bin ich dem Meister unendlich dankbar. Ich bin auf Hawaii geboren und aufgewachsen und hatte eine überwiegend weltliche Erziehung, abgesehen von der Hingabe meiner Familie an den Buddhismus. Ich erinnere mich, dass ich als Kind die Mitglieder meiner Familie beobachtete, wie sie mit Gebetsperlen in den Händen inmitten der verschlungenen, goldglänzenden Kulisse des Honggang-ji-Tempels den Namen von Buddha Amitabha rezitierten. Damals fühlte ich mich wie eine Außenstehende und fragte mich, wie es wohl wäre, eine spirituelle Erfahrung zu machen, anstatt bei den rituellen Schritten nur zuzuschauen. Obwohl ich gerne gewusst hätte, was der Tempel und die Gesänge bedeuteten, betrachtete ich die Welt durch eine rein materialistische Brille. Diese materialistische Einstellung manifestierte sich noch mehr, als ich in meiner frühen Jugend eine Sucht nach sozialen Medien entwickelte, die meine ohnehin schon vorhandenen Anhaftungen an Ansehen, sozialen Status und Eitelkeit noch verstärkten. Während meines Bachelorstudiums in New York, das von der modernen Universitätskultur des Atheismus, des Empirismus, der Selbstzensur und der liberalen politischen Ideologie geprägt war, erreichten meine Moral und mein Glaube an das Göttliche einen absoluten Tiefpunkt. Während mir die spirituelle und psychologische Weisheit fehlte, um die Ursache meiner Unruhe zu identifizieren, fühlte ich mich zur klassischen Ölmalerei hingezogen und wurde Schülerin in einem Atelier, in dem Können und Tradition geschätzt und weitergegeben wurden. In diesem Atelier begegnete ich zum ersten Mal Falun Dafa-Praktizierenden. Ich hatte zwar schon zuvor Praktizierende am Union Square gesehen, die dort über die Hintergründe von Falun Dafa aufklärten, aber nur langsam wurde mir klar, dass ich bisher inmitten von Angst und Zensur gelebt und unbewusst moderne Anschauungen übernommen hatte, ohne sie in Frage zu stellen. Und so bewarb ich mich für einen Masterstudiengang an einer neuen Hochschule, deren Grundlage Wahrheit, Schönheit und Redefreiheit ist. Dieser Masterstudiengang ist eine Wiederbelebung der traditionellen Art einer Universität und lehrt antikes und modernes Griechisch sowie klassische Werke der Philosophie und Literatur aus dem westlichen Kanon. In Griechenland, wo der Masterstudiengang seinen Anfang nahm, erhielt ich dann das Fa. Ich profitierte in der schönen und romantischen Umgebung der griechischen Insel Samos und inmitten der Aufregung, neue Kommilitonen kennenzulernen, sowie der Intensität des griechischen Unterrichts sehr. Während ich einerseits überwältigende und reiche Erfahrungen machte, entwickelte ich andererseits ein extremes Verlangen nach einem der Praktizierenden in meinem Umfeld. In der Fa-Erklärung in Australien 1999 stellte ein Praktizierender folgende Frage. Zitat: Um uns miteinander auszutauschen und zu diskutieren, komme ich oft mit denjenigen zusammen, die ähnliche Verständnisse und Erkenntnisse über das Fa wie ich haben und bei manchen Fragen die gleichen Erkenntnisse erlangt haben. Ist das auch eine Art Eigensinn? Und der Meister antwortete, Zitat: Das kommt darauf an, ob in euren Gedanken, sich gern mit den Lernenden zu treffen, mit denen ihr gut zusammen sein könnt, andere menschliche Gesinnungen eine Rolle spielen. Wenn nicht, dann ist es bedeutungslos. Wenn es aber Faktoren geben sollte, die nicht richtig sind, könnte es dann ein Hindernis für das stetige Vorankommen sein. Zitat Ende. Seitdem ich das Pfarr erhielt, beeinflusste mich das Streben nach Liebe. Oft überdeckte ich diese Anhaftung mit spitzfindigen Ausreden, um zu beweisen, dass es vernünftig war, mit diesem Praktizierenden zusammen zu sein, um gemeinsam das Pfarr zu lernen und die Übungen zu praktizieren. Untrennbar mit meinem Streben nach Liebe verbunden war ein Cocktail weiterer Anhaftungen, wie Eifersucht, Verlangen und sexuelle Begierde. Die Intensität des Studienprogramms bedeutete, dass wir Studenten die meiste Zeit des Tages zusammen verbrachten. Beim Essen, auf Reisen, beim Wohnen, beim Lernen, Wandern und Schwimmen und vielen anderen Aktivitäten. Dieser ständige Kontakt mit dem Praktizierenden verstärkte meine auf ihn bezogenen Anhaftungen und machte es mir fast unmöglich, die Realität auf vernünftige Weise wahrzunehmen. Ich hatte das Gefühl, mich in einem Nebel zu bewegen. In einem schönen Traum, in dem ich von einem Moment zum anderen im Überlebensmodus schwebte. So ließ ich mich im Alltag von meinen Anhaftungen leiten. In diesem Anfangsstadium meiner Kultivierung war mein Verständnis des Chuan Falun oberflächlich und begrenzt. Ich betrachtete es einfach als ein lehrreiches, moralisches Buch, das mich mehr ansprach als andere spirituelle Schriften. In der erstmaligen Erklärung in den USA 1996 sagte der Meister, Zitat, »Beim erstmaligen Lesen kann man normalerweise einsehen, dass es den Menschen beibringt, gute Menschen zu sein. Beim zweiten Durchlesen wird es anders. Die Menschen werden einsehen, dass es ein Buch zur Kultivierung ist. Wenn man es zum dritten Mal liest, wenn du es wirklich ununterbrochen dreimal lesen kannst, willst du dieses Buch vielleicht nicht mehr aus der Hand geben? Wenn du Zeit hast, wirst du es in die Hand nehmen und lesen. Dann wirst du einsehen, dass es ein himmlisches Buch ist. Zitat Ende. Genau wie es der Meister beschrieb, war ich in der Anfangsphase meiner Kultivierung nicht in der Lage, die Unermesslichkeit und die Tiefe dessen, worauf ich gestoßen war, zu erkennen. Mit der Zeit verstand ich, dass ich nicht zufällig zur Kultivierung gekommen war. Im Gegenteil. Als ich in New York lebte, hatte ich Falun Dafa Praktizierende an den Informationsständen gesehen. Die Begegnungen mit den Praktizierenden im Atelier und die Beziehungen zu den Praktizierenden in meinem Masterkurs erinnerten mich an das Gelübde, das ich einst abgelegt hatte. Da ich jedoch geprägt bin von einer materialistischen Denkweise, kamen manchmal Zweifel an der Echtheit dieser Kultivierungspraxis auf, besonders wenn ich allein war. Wann immer ich schwankte, las ich das Chuan Falun. Dann stellte ich jedes Mal fest, dass ich meine Beziehung zu diesem Buch verändert hatte. Nachdem der intensive zweimonatige Sprachteil des Studiengangs abgeschlossen war, begann der Philosophie- und Literaturteil des Semesters in Savannah, Georgia. Unsere gesamte Gruppe lebte zusammen in einem Haus, was ich als besondere Herausforderung für meine Eifersucht und mein Streben nach Ansehen erwies. Es gab Personen in der Gruppe, die ich besonders mochte. Ich hatte das Gefühl, dass uns ein Faden verband, so wie eine Nabelschnur ein Baby mit seiner Mutter verbindet. Wenn sie sich bewegten, spürte ich ein Ziehen in meinem Nabel. Auch die Anhaftung an mein Telefon wurde immer stärker. Ständig schaute ich nach, ob ich Nachrichten bekommen oder Ereignisse verpasst hatte. Ich fürchtete mich zutiefst vor Zurückweisung und Vergessenwerden, beides Themen, die mich schon seit meinen ersten Beziehungen immer stark bewegt hatten. In unseren Philosophievorlesungen kam manchmal mein Konkurrenzdenken zum Vorschein und ich ertappte mich dabei, wie ich versuchte, meine Unsicherheit darüber, dass ich nichts Wertvolles beizutragen hatte, zu kompensieren. In dem Haus in Savannah gab es viele Momente, in denen sich die Gesichter einiger meiner Kommilitonen vor meinem inneren Auge in Dämonen verwandelten. In solchen Momenten bemühte ich mich, klar zu bleiben und die Situation ohne äußerliche Konflikte zu überstehen. Das erforderte vor allem Nachsicht. Ich sagte mir, dass der dämonische und böse Ausdruck, den ich in den Gesichtern meiner Freunde sah, nur ein Spiegelbild meines inneren Zustandes war. Zu dieser Zeit konnte ich viele Empfindungen in und an meinem Körper spüren. Die Wärme des Qi, die ich während der Übungen spürte, durchdrang im Alltag meinen Körper, besonders meine Hände und mein Gesicht. Meine Schläfen und Wangenknochen fühlten sich oft an, als würden sie gedrückt oder gezogen, und ich spürte ein Pochen, das durch meinen Körper pulsierte. Bei der Meditation war mein Gesicht von einem süßen Duft umhüllt, den ich manchmal um mein Haar wehen spürte. Das Fa genau während dieses Semesters zu erhalten, war eine große Prüfung. Während ich das Chuan Falun las und manche Wahrheiten erkannte, musste ich zugleich im Unterricht andere christliche Texte lesen, die ich unbewusst in assoziativen Zusammenhang brachte. Da ich zuvor nie mit solchen Texten in Berührung gekommen war, machte ich manchmal den Fehler, Theologien zu vermischen und menschliche Dinge aus einem anderen theologischen System in mein Verständnis des Dafa einzubringen. Der Meister sagte 1996 in seiner Fa-Erklärung in Sydney, Zitat, die Grundsätze der 8 Trigramme und viele Dinge der Techniken, die man in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen kennt, gehen nicht über das Milchstraßensystem hinaus. Aber dieser Kosmos ist so groß, dass du noch nicht einmal wissen kannst, wie groß er ist. 3000 Kosmen, die diesem unseren Kosmos gleich sind, bilden einen größeren Kosmos. 3000 Kosmen mit größerem Umfang bilden einen Kosmos mit einem noch größeren Umfang. Die Gottheiten und Buddhas darin sind so zahlreich, dass sie nicht gezählt werden können. Was zählt dann das Milchstraßensystem? Sehr klein. Überleg mal, als einer, der Dafa lernt, so ein großes Fa wird an dich weitergegeben und ich denke, dass ein Kultivierender die Energie für so etwas nicht zu verschwenden braucht. Zitat Ende. In dieser Umgebung, in der mir ein Schlüssel zum theologischen, philosophischen, künstlerischen und literarischen Kanon des Westens gegeben wurde, war es in der Tat eine Prüfung, mich daran zu erinnern, dass Dafa allumfassend und übernatürlich ist. Die Texte, denen ich im Unterricht begegnete, waren zwar tiefgründig und bereichernd und tragen sicherlich dazu bei, die kulturelle Grundlage für das Verständnis des Göttlichen zu schaffen, aber sie können Menschen nicht erlösen. Das kann nur Dafa. Als ich während der Winterpause nach Hawaii zurückkehrte, fragte ich mich eines Tages, für wen ich mich eigentlich kultivierte und ob sich Falun Dafa in mein derzeitiges Leben integrieren ließ. Es war das erste Mal, dass ich bewusst darüber nachdachte, ob ich für mich selbst praktizierte oder ob ich das Praktizieren als Vorwand nutzte, mehr Zeit mit diesem einen Praktizierenden zu verbringen, der zu jener Zeit meine größte Anhaftung war. Gleich, als ich nach Hause kam, nahm ich mir daher vor, das Fa mehr zu lernen. Es war ja zum Glück so, wie der Meister gesagt hatte, ich wollte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Nachdem ich während der Winterpause fleißig das Fa gelernt und die Übungen gemacht hatte, erlebte ich eine akute Karma-Beseitigung und Reinigung in Form einer mehrwöchigen Menstruation. Das war eine weitere Prüfung, bei der ich mich entweder als gewöhnlichen Menschen oder als Kultivierende betrachten konnte. Der Meister sagte 1997 auf der Fa-Konferenz in New York, Zitat, darum, wenn uns Kultivierenden irgendwo am Körper etwas unangenehm vorkommt, ich habe euch gesagt, das ist keine Krankheit, aber der Zustand, den die gewöhnlichen Menschen für Krankheit halten, gleicht dem Zustand, der vorkommt, wenn das Karma im Körper eines Kultivierenden beseitigt wird. Zitat Ende. Als ich meine Periode bekam, war mein erster Gedanke, dass es sich um Karma-Beseitigung handelte. Als die Periode dann aber ein paar Wochen lang anhielt, geriet ich kurz ins Wanken. Doch da ich erkannte, dass ich mich als Kultivierende und nicht als gewöhnlichen Menschen betrachten sollte und dass die Suche nach einer medizinischen Erklärung für diese oberflächliche Erscheinung dessen Ursprung nicht berühren würde, da dieser in einer anderen Dimension lag, ging ich nicht zum Arzt. Im Februar fing ich an, von zu Hause aus für ein mediales Projekt für DAFA zu arbeiten. Eine Gelegenheit, für die ich sehr dankbar war, denn das würde bedeuten, dass ich bei der Kultivierung Fortschritte machen konnte. Als ich darum bat, im Sommer vor Ort im Büro arbeiten zu dürfen und diese Bitte abgelehnt wurde, fühlte ich mich als Person abgelehnt. Ich war überzeugt, dass ich mich schlecht kultiviert hatte und nicht würdig war, eine DAFA-Jüngerin zu sein. Dieser Zustand brachte eine weitere Anhaftung zum Vorschein, von der ich vorher nicht einmal gewusst hatte, dass es sie gab. Vor allem war es die Anschauung, dass mein Selbstwertgefühl von menschlicher Anerkennung abhänge. Heute betrachte ich das als eine Prüfung für meinen Glauben. Mein Glaube an DAFA sollte doch unerschütterlich sein, unabhängig von der Bestätigung, die ich in meinem Tun erhalte oder nicht. Wenn ich mich darauf stütze, dass die Menschen mich als DAFA-Praktizierende anerkennen, würde das bedeuten, dass mein Herz und mein Verstand nicht am richtigen Platz sind. Ich habe jetzt volles Vertrauen in die Arrangements des Meisters und weiß, dass ich genau zur richtigen Zeit die richtigen Prüfungen für meine Kultivierung erfahren werde. Hier habe ich die Erfahrungen und Erkenntnisse der ersten 8 Monate meiner Kultivierung im DAFA zusammengefasst. Ich weiß nun, dass in den Momenten des Leidens, wenn meine Anhaftung aufgedeckt und verstärkt wird, mein Vertrauen in den Meister und das Fahr nur wachsen kann.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.